Guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind dabei, in diesen Tagen uns mit einem Brief im Neuen Testament auseinanderzusetzen. Ein Brief, der von einem Mann geschrieben wurde, der 3 Jahre lang das Vorrecht gehabt hat, mit unserem Herrn Jesus Christus sehr intensiv auf dieser Erde zu sein. Er hat den Herrn durch Glauben angenommen. Er hat seine Predigten gehört, seine Wunder gesehen und Jesus hat sein Leben sehr stark geprägt. Gerade in diesem ersten Johannesbrief sehen wir, dass vieles, was er von Jesus gelernt hat, ihm wichtig geworden war, auch an die Gemeinde Jesu weiterzugeben. Und ich persönlich meine, dass dieser erste Johannesbrief ein sehr, sehr wichtiger Brief für uns Gläubige ist, auch in der Zeit, in der wir leben. Was für ein großes, großes Vorrecht, dass wir Jesus Christus kennen dürfen und durch ihn den Vater. Was für ein großes Vorrecht, dass wir die Möglichkeit haben, täglich die Beziehung mit ihm zu pflegen und aus dieser Beziehung, aus dieser Familienzugehörigkeit dann eine tiefe Gemeinschaft mit ihm zu haben. Vielleicht ein paar Wiederholungen heute Abend, die meines Erachtens wichtig sind, um den Brief zu verstehen. Wir sehen im Neuen Testament in einem gewissen Sinn eine zweifache Betonung. Manche Verfasser mit manchen Bibeltexten, es ist ihnen wichtig, Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Menschen zu zeigen, wie sie eine ewige Beziehung mit Gott haben kann, wie sie die Vergebung ihrer Sünden erleben können. Und ein wichtiges Wort in dieser Hinsicht auch von Johannes ist Glauben. Das heißt, der Mensch muss glauben, dass er hoffnungslos verloren ist, dass es nichts gibt, was er für sich selbst tun kann, um diesen Zustand zu ändern. Aber dass Jesus Christus, Gott, Mensch geworden ist, dass er auf dieser Erde ohne Sünde lebte, das hat Johannes in diesem Brief geschrieben, und dass er stellvertretend an unsere Stelle am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und wer sein Vertrauen in ihm setzt, Johannes 1, Vers 12, wer das annimmt, was Jesus für ihn getan hat, hat ewiges Leben, gehört zur Familie Gottes. Und es gibt Bibelstellen, die diesen Weg deutlich zeigen. Aber auf der anderen Seite gibt es im Neuen Testament viele Briefe, die die Verfasser an die Gemeinde Jesu allgemein geschrieben haben. Und ihr Ziel ist nicht so sehr, den Weg zu Gott zu zeigen, sondern vielmehr den Wandel mit Gott. Und Johannes tut genau das in dem ersten Johannesbrief. Wir sind überzeugt und werden morgen Abend etwas deutlicher sehen, dass die Empfänger dieses Briefes Christen waren. Die haben Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz von Golgatha, sein Erlösungswerk persönlich angenommen. Und jetzt hat Johannes ein tiefes Anliegen, dass sie begreifen, wie wichtig es ist, nachdem sie Christen geworden sind, dementsprechend zu leben. Und er benutzt den Begriff in ihm bleiben. Übrigens ein Begriff, den nur Johannes gebraucht im Neuen Testament. In den ersten 4 Versen sehen wir ein Ziel seines Schreibens, damit die Empfänger Gemeinschaft mit Jesus haben und auch mit ihnen als Apostel, dass sie Freude haben. Aber ich persönlich meine, dass auch der 28. Vers im 2. Kapitel ein Schlüsselvers ist. Und ich möchte diesen Vers nochmals am Anfang lesen heute Abend. Dort schreibt Johannes, und nun Kinder, bleibt in ihm. Interessant, es ist genau die gleiche Herausforderung, die Jesus den Jüngern gegeben hat in Johannes 15. Bleibt in mir. Und Johannes schreibt, bleibt in ihm. Und dann gibt er die Begründung, warum es so notwendig ist für uns als seine Kinder, dass wir in ihm bleiben. Und der Grund ist, damit, schreibt er, wenn er, Jesus Christus, offenbart werden wird, wir Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wir haben an den letzten zwei Tagen gesagt, jeder von uns wartet auf diese Begegnung mit Jesus Christus. Jeder von uns wird eines Tages vor ihm stehen müssen. Und wir müssen Rechenschaft abgeben in Bezug auf die Frage, wie haben wir gelebt als seine Kinder? Was haben wir mit dem getan, was er uns anvertraut hat? Wenn wir in ihm bleiben, wie Johannes uns herausfordert, dann können wir mit Zuversicht vor ihm stehen. Ich sage es gern, ihm in die Augen schauen. Aber wenn wir nicht in ihm bleiben, wenn wir das, was er uns anvertraut hat, nicht so einsetzen, wie er das möchte, dann werden wir uns schämen vor dem Richterstuhl Christi. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich dies höre und diesen Gedanken habe, ist es mir sehr wichtig, dass ich eines Tages, wenn ich vor ihm stehe, und das ist eine Sicherheit, dass ich das mit Zuversicht tun kann. Und ein Ziel des Johannes ist, uns drei Dinge zu zeigen, die uns abhalten können, in ihm zu bleiben. Und wir haben bemerkt in dem ersten Johannesbrief, dass Johannes eigentlich in Kreisen denkt. Das Erste, was uns abhalten kann, in Christus zu bleiben, ist Sünde. Und wir haben gestern Abend drei Texte angeschaut. Ich werde gleich den letzten Text nochmals kurz anschneiden. Aber Johannes sagt, wir müssen klare Sache mit der Sünde machen. Wir müssen erkennen, wir sind alle Sünder, obwohl wir gläubig sind. Dieser Spruch von der Zeit der Reformation, jeder Christ ist gerecht und jeder Christ ist ein Sünder. Stimmt. Wir sind frei gesprochen vor Gott in dem Gerichtssaal Gottes. Aber wir bleiben Sünder. Und die Sünde ist etwas, was uns abhalten kann, in ihm zu bleiben und nicht vorbereitet zu sein für diese Begegnung mit Jesus Christus. Heute Abend kommen wir zu dem zweiten Thema, zu dem zweiten Punkt, was uns ein Hindernis sein kann. Übrigens, ich habe bemerkt in meiner Vorbereitung für heute, das zweite Thema ist etwas, was Johannes besonders betont. Und er tut das, weil Jesus das betont hat. Und die zweite Verantwortung, die wir haben, ist, einander zu lieben. Und es ist interessant, dreimal betont er dieses Thema und zeigt uns ausführlich, wie entscheidend es ist, wie wir als gläubige Menschen auf dieser Erde in der Zeit und an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, wie wichtig es ist, wie wir miteinander umgehen. Und morgen Abend werden wir das dritte Hindernis kurz anschauen. Und das ist richtig lernen. Es gibt Feinde, die uns abhalten wollen, in Christus zu bleiben. Zwei Aussagen vielleicht vom gestern Abend. Die Sünde ist etwas, was uns abhalten kann. Die Sünde ist ein Hindernis. Diese zwei Zitate, Dr. Dave Anderson schreibt, ein Christ, der in enger Gemeinschaft mit Jesus lebt, will Sünde in seinem Leben nicht haben wollen. Und ich stimme mit ihm überein. Wenn es mir wirklich wichtig ist, eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus zu haben, dann muss es gleichzeitig meine Einstellung sein, ich will Sünde in meinem Leben nicht haben. Das bedeutet, ihr Lieben, meine ich, dass auch Kleinigkeiten uns wichtig sein müssen, Kleinigkeiten, die Sünde sind. Wie oft höre ich in meinem Dienst, jeder tut das, alle tun's. Aber weil alle es tun, wenn die Schrift sagt, dass es falsch ist, dass es Sünde ist, ist es in Gottes Augen Sünde. Und es gibt mir kein Recht zu sündigen, weil alle anderen das tun. Und manchmal habe ich den Eindruck auch, dass wir Sünde in verschiedene Kategorien tun. Ja, Sünde, die nicht so schlimm sind und Sünde, die etwas schwerer sind. Ein paar Themen. Schwarzarbeit. Manchmal erstaunlich in der Gemeinde, in der ich bin. Wie viele Leute haben überhaupt kein Problem damit, schwarz zu arbeiten oder Leute einzuladen, die das tun. Sie haben einen großen Vorteil davon, aber von dem Staat her ist es nicht in Ordnung und in Gottes Augen ist es Sünde. Man könnte viele Beispiele bringen, die Notlüge und. Und ich meine, das, was Johannes uns deutlich machen möchte, ist, die Sünde ist und kann ein großes Hindernis sein, in Bezug auf unsere Verantwortung, in Christus zu bleiben. Und Johannes sagt, wir müssen bereit sein, klare Sache mit der Sünde zu machen. Und Gott hat uns eine wunderbare Möglichkeit gegeben, nämlich, wenn wir sündigen, wenn es uns bekannt ist, dass wir gesündigt haben, das einfach Gott bekennen. Und er ist treu und gerecht und vergibt uns. Ein zweites Zitat, eine kleine Sünde in deinem Leben, wovon du weißt, aber wegredest, statt zu bekennen, kann dir deine geistliche Vitalität rauben. Und da stimme ich auch mit überein. Wenn ich in meinem täglichen Leben, ich weiß, da ist eine Sünde in meinem Leben, ich weiß, ich habe es Gott nicht bekannt, das raubt mir meine geistliche Vitalität, das raubt mir diese tiefe Beziehung mit Jesus Christus, was er mit mir, mit uns haben möchte. Und ein letztes, ein Christ, der in enger Gemeinschaft mit Jesus lebt, will Sünde in seinem Leben nicht haben. Vielleicht wäre das eine gute Frage, die wir alle uns selbst persönlich stellen. Will ich Sünde in meinem Leben nicht haben? Das ist die Einstellung, die Gott von uns verlangt. Das ist ein Widerspruch. Wenn wir auf der einen Seite behaupten, eine enge Gemeinschaft mit Jesus zu haben und gleichzeitig zu sündigen und diese Sünde nicht zu bereuen, nicht Buße zu tun oder die Sünde zu bekennen. Das ist die erste Hauptbotschaft in dem ersten Johannesbrief. Auf der einen Seite die Herausforderung, in Christus zu bleiben. Auf der anderen Seite zeigt er uns etwas, was uns davon abhält, in Christus zu bleiben, diese tiefe Gemeinschaft zu haben, und das ist bewusste Sünde. Heute Abend, wie gesagt, das Zweite, was uns abhalten kann, richtig lieben, der Umgang mit unseren Geschwistern. Und wie bei den anderen zwei Themen, kommt das dreimal vor in diesem Brief. Zuerst in den Versen 3 bis 11, eine Einführung in diese Hinsicht. Interessant ist, der Ton, was über diesen ganzen Text steht, ist Liebe. Und die Geschwister, die Brüder lieben, kommt vor, aber wird mehr eingeführt und dann später ausführlich betrachtet. Lesen wir den Text und während wir durch den Text gehen, möchte ich einige Bemerkungen machen. Und hieran erkennen wir, schreibt Johannes, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Jetzt hätte er auch etwas Neues eingeführt hier. In einem gewissen Sinn meine ich ein zweites Prinzip des in ihm Bleibens. Wenn wir in ihm bleiben wollen, müssen wir seine Gebote halten. Und dann wird er ein Gebot besonders herausholen von den Geboten Gottes. Achten wir auf diesen Vers. In Deutsch sieht man es nicht, aber ich habe zwei Worte mit einer anderen Farbe, mit Grün. Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das sind zwei verschiedene Worte in dem Urtext. Und das zweite Wort hat auch eine andere Form. Johannes sagt, wir können daran erkennen, dass wir Gott wirklich tief erkannt haben. Wirklich tief erkannt haben. Das heißt, es ist möglich, eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Aber die Voraussetzung von diesem Vers ist was? Seine Gebote zu halten. Und das ist aufregend in meinen Augen, dass Jesus sagt, es ist möglich, eine tiefere Beziehung, eine tiefere Gemeinschaft mit mir zu haben. Aber die Notwendigkeit ist, dass ihr meine Gebote hält. Ich werde das später auch betonen. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, und Liebe ist eine Betonung dieses Textes, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Meine Gebote halten. Und hier sagt er, wir erkennen, dass wir ihn tief kennen, wenn wir seine Gebote halten. Jetzt kommt etwas, was wir auch gestern gesehen haben, was wir im ersten Kapitel gesehen haben. Ich habe den Eindruck, dass Johannes die Zahl 3 gemacht hat. Dreimal wieder, wer sagt? In Vers 6, Vers 4, Vers 6 und Vers 9. Wer sagt, wer sagt, wer sagt? Und jetzt haben wir wieder einen falschen Anspruch. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber hält seine Gebote nicht? Er ist ein Lügner, in dem ist nicht die Wahrheit. Genau das Gleiche wie im ersten Kapitel. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, aber sündigt, der lügt und tut die Wahrheit nicht. Das heißt, ich darf heute Abend nicht hier stehen und behaupten, ich erkenne ihn. Ach, ihr Lieben, ich habe eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus. Behaupte ich das, aber weiß in meinem Herzen, dass ich nicht dabei bin, seine Gebote zu halten, und besonders das Gebot, was nachher kommt, dann sagt er, dann bin ich ein Lügner. Johannes ist sehr direkt. Johannes denkt schwarz-weiß und sagt, ein Gläubiger, der behauptet, diese tiefe Kenntnis, diese tiefe Beziehung und Gemeinschaft mit Jesus zu haben, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort hält, und hier ist das Gegenteil wieder, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig, und da kommt das Wort, die Liebe Gottes vollendet. Gottes Liebe kommt zum Tragen, wird vollendet in meinem Leben, wenn ich bereit bin, das zu tun, was er in seinem Wort sagt. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und diese Aussage finde ich auch interessant. Es ist möglich, dass ich innerlich die Zuversicht habe, dass ich in ihm bin, dass ich in ihm bleibe, wenn ich seine Gebote halte. Später werden wir einen Text lesen, wo der Heilige Geist das auch bestätigt in unserem Leben. Willst du eine tiefe, ich sage oft, intime Beziehung mit Jesus Christus haben? Dies wird kommen, wenn wir bereit sind, das zu tun, was er uns sagt, wenn wir bereit sind, seine Gebote zu halten. Das Zweite, wer sagt? Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Boah, das ist eine Herausforderung, oder? Wir würden sagen, das ist unmöglich. Und ich würde sagen, in einem gewissen Sinn ist es unmöglich. Unmöglichkeiten haben wir schon in Johannes gesehen. In Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Punkt. Und hier sagt er, wer in mir bleibt, hat die Notwendigkeit, so zu leben, wie ich gelebt habe. Aus diesem Vers kommt wahrscheinlich diese Bewegung, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Es ist eine berechtigte Frage, meine ich, von der Schrift, wenn ich diesen Vers lese. Ich soll leben, wie er gelebt hat, wandeln, wie er gewandelt hat. Und ich meine persönlich, dass es gesund ist, wenn ich in einer Situation bin und nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, dass ich die Frage stelle, was würde Jesus in dieser Situation tun? Meine Verantwortung, wenn ich in ihm bleiben möchte. Meine Verantwortung, wenn ich Gemeinschaft mit ihm haben möchte. Meine Verantwortung, wenn ich eines Tages mit Zuversicht vor ihm stehen möchte, ist, dass es mein Ziel ist, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Weiter in Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr vom Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Jetzt mit diesem Vers und mit dem nächsten Vers, vielleicht lesen wir das gleich. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Und die Frage hier wäre, wie kann das sein? Wie kann Johannes sagen, das Gebot, das ich euch gebe, ist nicht neu, ist alt? Und auf der anderen Seite sagen, das Gebot, was ich euch gebe, ist neu. Ich persönlich meine, dass die Antwort nicht so schwer ist. Weil, dass das Gebot alt ist, bedeutet, dieses Gebot, einander zu lieben, finden wir schon im Alten Testament. Das heißt, dieses Gebot war dort. Aber in Jesus Christus bekommt dieses Gebot eine ganz neue Bedeutung. Das heißt, anhand seines Lebens, anhand seines Verhaltens, seines Wandelns, sehen wir, was es wirklich bedeutet, einander zu lieben. Und er wird das ausführlicher betrachten nachher. Deswegen sagt er, war in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ich sage etwas, was wir nachher wiederholen werden. Wenn wir das Gebet Jesu in Johannes 17 lesen, dann sehen wir, dass die Verantwortung, die wir haben, das, wofür Jesus für uns gebetet hat, ist, dass wir eins werden. Dass wir untereinander eins werden, indem wir einander lieben. Und eins werden, wie er und der Vater eins sind. Und wenn das geschieht, dann wird's offensichtlich für die Welt, dass der Vater Jesus gesandt hat. Das heißt, dieses Gebot, wir müssen einander lieben, ist ein Gebot, was im Alten, im Neuen Testament da ist, aber im Leben Jesu eine ganz neue, eine ganz andere Dimension angenommen hat. Und dort tragen wir Verantwortung. Jetzt drittens, wer sagt, er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Jetzt langsam wird es deutlich, was die Betonung hier ist, dass wir hier die Verantwortung, einander zu lieben, sehen. Johannes sagt, hier sind zwei Dinge, die Gegensätze sind, die nicht möglich sind. Es ist nicht möglich für dich heute Abend oder für mich heute Abend, wenn wir auf der einen Seite behaupten, dass wir in ihm bleiben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir hassen unseren Bruder oder wir hassen unsere Geschwister. Die passen nicht zusammen. Wer in ihm bleiben will, muss darauf achten, dass die Beziehung untereinander stimmt. Wer seinen Bruder liebt, er bleibt im Licht. Und da ist nichts Anstößiges an ihm. Und das ist so, denke ich. Wenn wir einander annehmen und einander lieben und richtig miteinander umgehen, auch wenn wir verschieden sind, wir sind grundverschieden, aber wir haben verschiedene Persönlichkeiten, oft verschiedene Hintergründe. Aber wir erleben etwas zur Zeit in der Gemeinde in Lemgo, wo ich bin, wo wir als Ältesten in der Gemeinde sehr dankbar sind. Wir haben eine wörtlich internationale Gemeinde. Sehr viele Asylbewerber in der Gemeinde, viele verschiedene Sprachen. Und wir merken manchmal, wie grundverschieden wir sind. Bis jetzt ist es mit Gottes Hilfe gelungen, eine Einheit zu haben, die richtige Beziehung zueinander zu haben. Aber die Gefahr ist immer da, auch in einer Gemeinde, wo alle den gleichen Hintergrund haben, dass es Auseinandersetzungen gibt und dass diese Auseinandersetzungen dann eigentlich zu Hass führen kann. Aber lieben wir, bleiben wir im Licht, schreibt Johannes. Wer aber seinen Bruder hasst, achten wir, was er sagt, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. Er weiß nicht, wohin er geht. Und der Grund ist, die Finsternis hat seine Augen verblendet. Wie ich vorher gesagt habe, manche Leute haben Schwierigkeiten hier mit Licht, Finsternis, Hass, Liebe. Redet er hier nicht von Ungläubigen? Und meine Antwort ist nicht. Ist nein. Johannes sagt hier, wenn wir nicht lieben, wie Jesus geliebt hat, wenn wir nicht richtig miteinander umgehen, dann wandeln wir in der Finsternis. Und es ist die Finsternis, was unsere Augen blendet. Oft denken wir dann nur an uns selbst und sehen nur unsere Probleme und nur unsere Situation und haben Bitterkeit und Hass anderen gegenüber. Vielleicht sage ich an dieser Stelle ein Beispiel oder zwei. Ich stelle die Frage an euch. Meinst du, dass es möglich ist, für einen gläubigen Mensch einen anderen Gläubigen zu hassen? Ich meine, dass es möglich ist. Ich habe es selbst erlebt in der Bibelschule. Ich habe eine Situation vor meinen Augen vor vielen Jahren, wo zwei junge Männer, einer in der dritten Klasse, einer in der zweiten Klasse, beide im gleichen Zimmer, ein ganzes Jahr lang, und sie haben einander so gehasst, dass sie kein einziges Wort miteinander gesprochen haben. Und beide wollen durch die Bibelschule gehen, die Bibelschule absolvieren, in den Dienst gehen. Und ich sage, es geht nicht. Die wandern in Finsternis. Es ist die Finsternis, die ihre Augen verblendet hat. Und Johannes betont es, diese Wahrheit hat er von Jesus. Und führt dieses Thema hier ein und sagt, dass wenn wir nicht lieben, dann wandeln wir in der Finsternis und wissen nicht, wohin wir gehen. Zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Ja. Okay, was ich jetzt zeige, geht in diese Richtung. Und ich möchte nachher versuchen, etwas praktisch zu sein in Bezug auf Fragen, die in diese Richtung gehen. Zwischenmenschliche Schwierigkeiten, auch unter Christen, führen zu wozu? Erstens, kalte Gleichgültigkeit. Das heißt, wenn zwei Menschen Schwierigkeiten miteinander haben, kann das dazu führen, dass sie gleichgültig den anderen gegenüber werden. Es ist nicht Hass, aber es ist ein Schritt in diese Richtung. Er ist mir unwichtig in dieser Situation. Er führt zweitens zur Rache. Ich kenne es auch in der Gemeinde, wo es eine Auseinandersetzung gab und der eine ist darauf, ich werde das zurückbezahlen. Schwierigkeit zu ein unversöhnlicher Geist. Ich habe oft genug, auch in der Gemeinde, zusammengesessen mit zwei Parteien, wo man menschlich gesehen denken würde, es muss möglich sein, dies zu klären. Es muss möglich sein, als vernünftige Menschen dies zu klären und in Frieden auseinanderzugehen. Aber da war oft ein unversöhnlicher Geist, eine Nichtbereitschaft auf der einen Seite und dann ist es stehen geblieben. Darf ich ein Beispiel geben, was ich erlebt habe hier in Deutschland? Sehr früh in unserem Dienst waren wir an einem anderen Ort, in einer anderen Gemeinde. Die Gemeinde wollte anbauen und die wollten anbauen und dann gab es zwei Parteien. Im Keller sagten die eine Partei, sollen wir eine Wand hier in der Mitte haben? Und die anderen haben gesagt, nein, wir brauchen die Wand nicht. Wir brauchen einen großen Raum. Und die haben miteinander gestritten und waren nicht einig. Aber sie haben gebaut und sie haben die Mauer in der Mitte gebaut. Und mitten in der Nacht kam die andere Gruppe und sie haben die Mauer abgebaut. Darf ich die Frage stellen? Was für einen Unterschied wird es im Himmel machen, vor dem Richterstuhl Christi, ob es eine Mauer im Keller gab oder nicht? Aber es wird einen großen Unterschied machen, gerade für die Welt, für die Menschen, die uns beobachten, wie wir miteinander umgehen. Viertens, Bitterkeit. Bitterkeit entsteht dadurch. Vielleicht gehe ich dort zurück. Ich stelle die Frage, wenn wir diese Dinge anschauen, erlebst du das? Hast du das erlebt in deinem Leben, in einer Beziehung, vielleicht zu irgendjemandem in deiner eigenen Gemeinde? Wenn das so ist, sagt Johannes, dann nicht leben wir in Christus, haben wir nicht die Gemeinschaft mit ihm. Und es ist etwas, wo es wichtig ist, dass wir das klären. Zwei kurze Folien. Erstens, wer sagt, ich kenne ihn? Das ist das, was wir gelesen haben. Wenn er sagt, dass er ihn kennt, aber liebt seinen Bruder nicht oder hält seine Gebote nicht, ist, sagt Johannes, ist ein Lügner. Aber wer sein Wort hält, wer seine Gebote tut, kennt ihn, Vers 3. Die Liebe Gottes ist in ihm vollkommen und er bleibt in ihm. Eine einfache Wahrheit auf der einen Seite, aber oft schwierig umzusetzen auf der anderen Seite. Weiter in Johannes 14. Und hier sehen wir, woher Johannes diese Wahrheiten hat. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Hier ist Jesus, der spricht. Judas, nicht der Ascharius, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und ich finde Vers 23 einer der schönsten Verse im Neuen Testament. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, meine Gebote halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Verstehen wir, was Jesus hier sagt? Auf der einen Seite freuen wir uns sehr, dass unsere Leibe Tempel des Heiligen Geistes sind. Sind wir Gottes Kinder, wohnt der Heilige Geist in uns. Aber Jesus sagt hier, es ist nicht nur der Geist, der in uns sein und aktiv sein will. Der Vater und der Sohn haben das Anliegen, bei uns zu Hause zu sein. In unserem Leben zu sein und uns zu führen. Aber die Voraussetzung ist wieder, dass wir seine Gebote halten. Hier, meine rechten Jünger, sagt Jesus. Ich meine, dass es möglich ist, zu glauben an Jesus Christus, ewiges Leben zu haben, Vergebung unserer Sünden, aber nachdem wir gläubig sind, in die Finsternis hineinzusteigen und von der Finsternis beherrscht zu sein, wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, was Jesus uns gesagt hat. Wenn wir nicht bereit sind, einander zu lieben. Jesus sagt, nachdem wir gläubig sind, wenn wir offen sind, Gott und seinem Wort gegenüber, seinen Geboten gegenüber, wer meine Gebote hat und hält sie, bei ihm offenbart Christus sich und er will bei uns zu Hause sein. Eine Wahrheit, das für mich kaum zu begreifen ist. Das war der erste Text. Jetzt geht er ein bisschen weiter in seiner Betrachtung, die Notwendigkeit, einander zu lieben. Der Umgang, der richtige Umgang mit unseren Geschwistern. Der Anruf zur Liebe beginnt in der zweiten Hälfte des 10. Verses in diesem zweiten Kapitel. Und wer nicht seinen Bruder liebt, vielleicht lese ich, hieran sind offenbar. Woran wird es deutlich, ob wir Kinder Gottes oder Kinder des Teufels sind? Wer seinen Bruder nicht liebt, dann wird es nicht offensichtlich oder offenbar, dass er Gottes Kind ist. denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Wir sollen einander lieben. Das ist der Befehl unseres Herrn an uns. Was Liebe nicht ist, er zeigt uns zuerst ein negatives Beispiel von Liebe mit Kain. Vers 12 im dritten Kapitel. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jetzt erweitert Johannes das. Vorher sagte er, wer nicht liebt, wandelt in der Finsternis. Jetzt sagt er, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Übrigens, die Worte Jesu sind ähnlich im Neuen Testament, oder? Die Pharisäer haben gedacht, ich habe das Gesetz gehalten. Ich habe nie das Messer gestochen und jemanden getötet. Und Jesus sagt, nee, es ist nicht die Tat, es ist die Herzenseinstellung. Er sagt, wenn du sagst Rache zu einem anderen Menschen gegenüber, ist es, als ob du ihm getötet hast. Und Johannes geht in die gleiche Richtung hier. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Jetzt möchte ich sagen, ich gebe ehrlich zu, es gibt Stellen im ersten Johannesbrief, die nicht leicht sind. Und manche Leute sagen, Moment mal, ist der Vers nicht deutlich? Wer nicht liebt, wer seinen Bruder hasst, hat kein ewiges Leben. Und ich sage, schauen wir den Vers ein bisschen näher an. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Ich habe das unterstrichen und nicht weitergebracht. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben, da ist das Wort wieder, bleibend in sich hat. Das heißt, es ist nicht das ewige Leben, was unser Leben beherrscht dann. Es ist eigentlich eine Eingebung von unten her, vom Teufel, der Mörder vom Anfang an war. Eine sehr krasse Aussage von Johannes, aber wieder sehe ich, dass er schwarz-weiß denkt. Hier ist ein negatives Beispiel für uns, Kain. Und dann kommt er zu einem positiven Beispiel, zu Jesus. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Hier ist das Beispiel. Vorher sagte er, wir sollen wandeln, wie Jesus gewandelt hat. Das ist unsere Verantwortung. Und Jesus war bereit, aus unserem Heiland sein Leben für uns zu geben. Und dann sollen wir bereit, unser Leben für den Bruder zu geben. Ich möchte an dieser Stelle sagen, in einem gewissen Sinn ist es leicht bis zu diesem Zeitpunkt, leicht zu sagen, oh, ich wäre bereit, mein Leben zu geben. Wenn ich ehrlich darüber nachdenke, würde ich sagen, ich bin ziemlich sicher, dass ich bereit bin, mein Leben für meine Frau zu geben. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich bereit bin, mein Leben für meine Kinder zu geben oder für meine Enkelkinder. Aber wenn du mich fragst, bin ich bereit, mein Leben für dich zu geben? Ich sage, ich möchte bereit sein. Aber es ist leicht, auf der einen Seite zu sagen, ich bin bereit, das zu tun für jemand anderes, was Jesus für mich getan hat. Aber lesen wir weiter. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Boah, ja, jetzt wird Johannes sehr persönlich und zeigt, dass Liebe nicht nur die Bereitschaft ist, mein Leben für jemand anderes zu geben. Liebe ist die Bereitschaft, Taten zu tun. Und übrigens, wir werden nicht so viel Zeit haben heute Abend, gerade in Bezug auf die Frage von vorher. Was tue ich in der Situation, wo ich Mühe habe, jemand zu lieben? Es ist wichtig zu begreifen, dass in dem Neuen Testament, in dem Johannes-Evangelium und hier, Liebe ist nicht so sehr ein Gefühl wie eine Tat. Und hier sagt er, wir müssen bereit sein, Dinge in die Tat umzusetzen, Menschen zu helfen, auch in der Tat. Kinder, lass uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in der Wahrheit. In Tat und in der Wahrheit. Was Liebe ist, zwei Folien. Die Liebe, von der Johannes spricht, ist nicht so sehr eine Demonstration der Gefühle, als vielmehr eine Demonstration des Willens. Die Liebe, von der er schreibt, ist nicht in erster Linie eine emotionelle Reaktion auf eine andere Person. Sie ist vielmehr ein Interesse an, ein Sorgen für und ein sich kümmern um eine andere Person. Die Liebe Gottes für den Sünder würde bewiesen, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wegen der Zeit möchte ich etwas vorziehen heute Abend. Und das ist, was tue ich in der Situation, wo ich Mühe habe, einen anderen in der Gemeinde zu lieben, wo wir grundverschieden sind, wo er oder sie Dinge tut, die mich ärgern, wo ich nicht klarkomme. Auf der einen Seite will ich, auf der anderen Seite habe ich Schwierigkeiten. Ein oder zwei praktische Gedanken. Ich persönlich meine, das Erste, was wir tun können, ist anfangen, für die Person zu beten. Es ist manchmal schwierig, jemanden zu kritisieren bei einem Dritten, dort, wo ich dabei bin, für diese Person zu beten. Aber zweitens, ich denke, etwas anderes, was wir tun können, ist beten, Herr, gib mir die Gelegenheit, etwas zu tun, eine Tat zu tun, wo ich mein Interesse zeigen kann an diese Person, mit der ich Schwierigkeiten habe. Dr. Pentecost schreibt, für Gott war es klar, dass die größte Not des Sünders eine Lösung seines Sündenproblems war. Und weil Gott denen, die er liebte, das höchste Gut geben wollte, sandte er seinen Sohn als Opfer für unsere Sünden, damit wir durch seinen Tod das Leben haben können. Das war ein Akt, der nicht so sehr mit seinen Gefühlen, sondern vielmehr mit seinem Willen zu tun hatte, weil er eben das höchste Gut der Sünde suchte. Und das ist das, was Johannes betont, denke ich. Liebe ist vielmehr eine Tat. Bereit, mein Leben zu geben. Bereit, zu helfen dort, wo Not ist. In diesem Text sehe ich zwei Erztypen, wenn wir wollen. Auf der einen Seite ist Kain. Der Text sagt von dem Argen. Er hat seinen Bruder gehasst. Er erwürgte ihn. Und Johannes sagt in diesem Zusammenhang, wer nicht Recht tut, wer nicht seinen Bruder lieb hat, wer seinen Bruder hasst, wenn jemand aber hat und sein Herz zuschließt, eigentlich ist die Eingebung, genauso wie bei Kain, nicht von oben her, sondern von unten her. Und auf der anderen Seite ist Jesus Christus, der von Gott ist, der uns geliebt hat und das bewiesen hat, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Ihr Lieben, ich bin überzeugt heute Abend, dass wir dazu fähig sind, in die eine oder die andere Richtung zu gehen, auch als Gottes Kinder. Aber wenn wir in ihm bleiben wollen, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm haben wollen, dann müssen wir bereit sein zu lieben, wie Jesus Christus geliebt hat. Was tut die Liebe für uns? Wir lesen, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit, da ist das Wort wieder, zu Gott. Kurz zusammengefasst, ich meine das, was Johannes hier sagen will. Ich gebe ein persönliches Beispiel. Ich will in Christus bleiben. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben, aber ich bin ehrlich, ich habe Schwierigkeiten mit einem Bruder in der Gemeinde. Und ich versuche, diesen Bruder zu lieben. Ich bete für ihn und ich tue einiges. Aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen vielleicht, dass ich nicht genug getan habe oder dass es nicht reicht. Und ich meine das, was Johannes hier sagt, ist, wenn wir bereit sind, den Weg zu gehen, den er uns gezeigt hat, wenn wir bereit sind, gehorsam zu sein, dieses Gebot zu halten, dann wird er unsere Herzen zur Ruhe bringen und bestätigen, in einem gewissen Sinn, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Warum? Weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Da ist auch eine Wahrheit, wir haben es gestern gesehen, im 5. Kapitel, es ist hier. Morgen Abend möchte ich von Johannes 15 5 Folgen des in ihm Bleibens zeigen. Ich erwähne die eine Folge hier. Ein großer Segen für uns, als Gottes Kinder, die bereit sind, in ihm zu bleiben, ist, dass Jesus Christus uns verspricht, ich sage es mit meinem Wort, Macht in Bezug auf Gebet zu haben. Das heißt, Gott sagt uns, dass er bereit ist, auf unsere Gebete einzugehen und unsere Gebete zu erhören, wenn wir in ihm bleiben. Im 5. Kapitel zeigt er gibt uns, was wir erbeten, wenn wir in seinem Willen beten. Ein Beispiel, es ist sein Wille, dass ich meinen Bruder liebe. Es ist sein Wille, dass ich meine Geschwister liebe. Und wenn ich Probleme da habe oder Mühe da habe, dann kann ich sicher sein, dass er auf mein Gebet geht und er hört und mir eine Antwort gibt und mir hilft, dann meinen Bruder oder meine Schwester zu lieben. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Immer wenn ich diesen Vers lese, staune ich. Ich staune. Wisst ihr warum? Auf der einen Seite, die eine Hälfte des Verses ist das Evangelium. Die Verantwortung eines Menschen ist, an den Namen Jesus Christus zu glauben. Dann hat er ewiges Leben. Und zusammen mit diesem Gebot bringt er ein zweites. Und das ist einander lieben, wie er uns geboten hat. Das zeigt mir, wie wichtig dieses Thema heute Abend ist. Wie wichtig es ist, dass wir einander lieben. Ich sage oft in der Bibelschule, meinen Schulen, besonders im dritten Jahr, im letzten Jahr der Bibelschule, das Allerschwierigste in ihrem zukünftigen Dienst wird nicht sein, eine andere Sprache zu erlernen. Es wird nicht sein, eine andere Kultur zu erlernen. Wisst ihr, was das Allerschwierigste sein wird? Mit den anderen gläubigen Mitarbeitern klarzukommen. Oft ist es einfacher, meinen ungläubigen Nachbar zu lieben, als meinem Mitbruder oder Schwester in der Gemeinde. Und Jesus zeigt uns, wie wichtig es ist, ihr Lieben, dass wir einander lieben. Es wird von diesem Johannes gesagt, dass als er ein alter Mann war, konnte er nicht mehr gehen. Und die haben ihn hineingetragen in den Gottesdienst und nach vorne gebracht. Und er hat gepredigt. Und es wird gesagt, dass er immer den gleichen Inhalt in seiner Predigt gehabt hat. Ihr Lieben, wir müssen einander lieben. Wir müssen einander lieben. Und jemand soll ihm gefragt haben, ja, warum predigst du immer den gleichen Inhalt? Warum immer die gleiche Botschaft? Und er soll gesagt haben, weil das Wort des Herrn ist. Und wenn wir das tun, ist es genug. Und ich neige dazu zu sagen, er hat recht. Er hat recht. Und es wird von der frühen Gemeinde, von den frühen Christen gesagt, dass die Leute sie beobachtet haben und eins haben sie nicht verstanden, wie sie einander lieben. Darf ich die Frage stellen? Ich sage es bei mir auch. Wenn die Leute uns in unseren Gemeinden anschauen, hier in der Umgebung, Detmold und Lemgo, schauen sie uns an und sagen, boah, wie sie einander lieben. Ich weiß nicht, was es ist, was sie haben, aber das möchte ich auch. Das ist das, wovon Johannes hier in diesem Text redet. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch geschehen. Johannes 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Eine Folge des in ihm Bleibens ist eine intime, tiefe Beziehung mit Jesus zu haben, wo er auf uns hört und auf das, wofür wir gebetet haben, auch zugeht. Der dritte Text, und wir werden das nur anschneiden heute Abend, morgen Abend werde ich das dann zu Ende betrachten, der Umgang mit unseren Geschwistern, wieder eine Vollendung. Ein sehr schöner Text, ab Vers 7 im vierten Kapitel, der Auftrag zu lieben. Jetzt kommt Johannes mit einem direkten Auftrag, mit einem Befehl. Geliebte, lasst uns untereinander lieben. Haben wir bemerkt, wie oft das vorkommt? Lasst uns untereinander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jetzt achten wir, hier haben wir wieder ein Problem, was ich zeigen möchte. Aber Johannes zeigt hier, die Liebe kommt von Gott. Wenn wir lieben, ist es deutlich, dass wir aus Gott geboren sind. Und es ist auch deutlich, dass wir Gott erkennen. Und hier ist dieses Wort wieder, in einer tiefen Art und Weise erkennen. Liebe zeigt, dass wir von oben her geboren sind und dass wir Gott erkennen. Achten wir auf den nächsten Vers. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Sehen wir einen Unterschied da? Ich meine, das, was Johannes hier sagen möchte, ist Folgendes. Es ist möglich, aus einem Kind Gottes, aus einem gläubigen Mensch, nicht zu lieben. Aber wer nicht liebt, wie wir gesehen haben, es kann nicht gesagt worden, dass er kein Christ ist, aber es kann gesagt worden, was? Er erkennt Gott nicht. Diese tiefe Erkenntnis fehlt bei ihm, weil er das nicht in die Tat umsetzt, wofür wir herausgefordert werden in diesem Text. Jetzt die Offenbarung oder Manifestation der Liebe. Wo sehen wir die Liebe konkret? Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Da ist Liebe. Ihr Lieben, wir haben das höchste Beispiel überhaupt in Bezug auf Liebe. Und das höchste Beispiel ist, der Gott des Himmels ist auf diese Erde gekommen, ist Mensch geworden. Und obwohl er uns durch und durch kennt, obwohl wir seine Feinde waren, war er bereit, aus Liebe für uns zu sterben. Und er sagt, weil ich bereit war, das für euch zu tun, ist es eure Verantwortung, das auch füreinander zu tun. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat aus einer Söhnung für unsere Sünden. Das ist das Beispiel der Liebe. Das ist die Offenbarung der Liebe. Die Motivation zu lieben, was tat Gott? Er sandte seinen Sohn. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir schuldig, einander zu lieben. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Ich gehe zurück zu dem Anfang heute Abend. 1. Johannes 2, Vers 28. Es gibt einen Termin, wo wir alle dabei sein werden. Und das ist der Richterstuhl Christi. Und wenn wir in ihm bleiben, da können wir mit Zuversicht dastehen. Wenn wir nicht in ihm bleiben, dann werden wir uns schämen. Und eine Frage, die ans Licht kommen wird, ist, haben wir einander geliebt? Und Jesus wird sagen, ihr wart schuldig. Ihr wart schuldig, in der Gemeinde einander zu lieben, weil ich euch geliebt habe. Ich kenne beide Gemeinden, aber nicht sehr gut oder tief. Aber ich bin alt genug und ich hoffe weise genug, um zu wissen, dass in jeder Gemeinde es oft innerpersönliche Schwierigkeiten gibt. Und ich möchte mich und euch herausfordern heute Abend. Wenn das in deinem Leben der Fall sein soll, unternehme Schritte, um das in Ordnung zu bringen. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass wir lernen, miteinander umzugehen, dass wir lernen, einander zu vergeben, dass wir lernen, einander zu lieben. Mit den gewaltigen Folgen, dass wir eines Tages mit Zuversicht vor ihm stehen können. Und zweitens, dass die Welt in unserer Umgebung das Vorrecht hat, anhand unseres Verhaltens Jesus Christus zu sehen. Möge der Herr mir und dir uns Gnade geben, dass wir bereit sind, das zu tun. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wenn wir darüber nachdenken, wie groß deine Liebe uns gegenüber ist, können wir das nicht völlig begreifen. Aber wir danken dir, dass du uns so geliebt hast, dass du bereit warst, für uns zu sterben. Und lieber Herr Jesus, ich möchte für mich beten und für uns beten, dass dieser Befehl, dass dieses Gebot uns deutlich wird und dass wir bereit sind, auch in schwierigen Situationen, dir zu vertrauen und in die Richtung zu gehen, dass wir einander lieben. Amen.